Sebastian.
Aha.
Zurück von der OMR.
Angeschlagen bin ich. Und einen Schock habe ich. Oder wie war das, ja? Ja. Also erstmal Entschuldigung für die Stimme, aber das liegt nicht daran, dass ich so viel feiern war. Das haben wir eher gelassen, sondern weil man sich auf dieser Messe so anschreien musste.
Stimmt. Es war voll.
Ja, und laut.
Laut. Es war viel, genau. Und aber wir wollen auch gar nicht zu viel über die OMR reden.
Nee, ist keine OMR-Folge.
Nee, genau, heute. Das können wir ja nochmal ein andermal machen. Aber heute haben wir einen Gast bei uns im Podcast-Studio.
Schon wieder?
Ja.
Nur noch Gäste hier.
Ja, aber diesmal real.
Nur noch, ja.
Diesmal sitzt er uns ja gegenüber am
Und
Tisch.
Hier im Studio. Das glaubt wieder keiner.
Ja, wir machen ein Foto, das ist dann der Beweis dafür, ja. Auf jeden Fall. Genau, willst du vielleicht, weil ihr kennt euch, wie eben schon im Vorgespräch gesagt, bis zum Bauchnabel, seit gestern, heute Vollkörperkontakt.
Bis heute nur virtuell, ja. Ja, wir haben einen netten Gast hier heute, wir haben Bastian Deure heute hier. Ich will gar nicht so viel sagen, sondern ich finde immer am besten, dass man sich selber vorstellt. Also von daher...
Welcome.
Ja, bei uns hier im kleinen Podcast-Studio.
Ja, vielen Dank, die Herren. Das ist natürlich total spannend, dass ich jetzt mal dieses Studio sehe und euch auch mal sehe und weiß, wie ihr von unten und von oben aussieht. Ja, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Bastian Deurer. Ich bin einer der Gründer von Digitized.io und wir vermitteln als Boutique-Freelancer an spannende digitale Unternehmen. Und war auch gerade auf der OMR und meine Stimme ist auch ein bisschen angeschlagen.
Genau, wir waren alle bei der OMR, aber nur ganz kurz, so stimmungstechnisch, ohne jetzt zu tief in die OMR gehen zu wollen. Hat's dir einigermaßen gefallen?
Mir hat's einigermaßen gefallen. Ich muss sagen, der erste Tag hat mich ein bisschen negativ geschockt, am zweiten habe ich es ein bisschen relativiert und am dritten, heute muss ich sagen, es war dann doch ganz okay.
Also ich fand auch die Termine, also was heißt Termine, aber die Leute, die man getroffen hat, bei so vielen Leuten dann auch manchmal nur per Zufall. Wir haben uns ja nicht getroffen so und dementsprechend, ja. Aber erzähl doch mal ein bisschen was zu deiner Vita. Was hast du denn bisher, also ich habe ja geguckt bei LinkedIn und man könnte sagen, es ist ein bewegendes Berufsleben.
Ja, auch ein langes mittlerweile schon. Also ich muss ja feststellen, dass wir hier um die 40 Podcast machen.
Der Ü40 Podcast hier heute.
Ja, es muss Ziele geben. Ja. Also schon ein paar Jahre gearbeitet, also irgendwann mal in der Beratung angefangen, dann mal zur Medienbranche gewechselt, bei ProSieben gewesen, da Venture Business gemacht, dann bei Payback gewesen und seit 2015 als Freelancer unterwegs gewesen, als Digital Freelancer. Da Bereiche aufgebaut, Bereiche auch geleitet, Projekte gemacht im Paid-Bereich, im Social-Bereich. Und das war bis letztes Jahr oder vorletztes Jahr. Dann haben wir eine Konferenz gegründet, die auch Digitized heißt, wo ich Sebastian kennengelernt habe, virtuell. Er war bei einer unserer Events dabei und ein sehr starker Speaker. Und die machen wir auch immer noch. Und aus der Konferenz, jetzt ganz kurz abgerissen, ist die Freelancer-Boutique entstanden, weil eben viele Leute sagten, coole Inhalte, wer setzt mir die um? Wir als Freelancer kannten viele, haben Leute vermittelt und irgendwann war das ein sehr schönes und spannendes Geschäftsmodell.
Was macht ihr denn anders als?
Wir wissen, worum es geht.
Aber nochmal zu der Konferenz. Ich kann mich gut dran entsinnen, dass du, Sebastian, als du da Speaker warst bei der Konferenz.
Ja, da saß ich bei dir im Wohnzimmer.
Du hast bei mir im Wohnzimmer gesessen.
Genau.
Und ich bin immer außen rumgegangen um den Esstisch, weil du hast bei mir am Esszimmertisch gesessen, weil ich oben im Büro gesessen habe und gearbeitet habe. Das war ja noch voll sozusagen Pandemie.
Voll Corona, ja.
Mittendrin, ja.
Genau.
Und ich weiß, mein Lockdown war sogar noch.
Nee, Lockdown war nicht. Dann hättest du bei mir nicht sitzen dürfen.
Natürlich.
Aber es war schon so, wir mussten noch alle Abstand halten.
Kleine Gruppen nur noch, ja.
Aber genau. Das macht es ja dann noch spannender zu wissen, wie er da gesessen hat. Also das, also obenrum war da auch wieder alles okay. Ich weiß nicht, wie es untenrum bei euch am Küchentisch aussah.
So wie heute. Deswegen machen wir auch Podcasts, dass man immer unten rum sitzen kann, wie man möchte. Ne?
Ja, genau. Es darf uns keiner sehen. Genau.
Das ist auch gut so, dass uns hier teilweise keiner sieht.
Aber was ist jetzt so ganz konkret, wenn man mal so deinen Arbeitsalltag anschaut, was sind denn so die Themen, mit denen du dich beschäftigst? Du beschäftigst dich auf der einen Seite mit Freelancern, und auf der anderen Seite dann mit Unternehmen, Agenturen, wie wir es oder wo ich jetzt herkomme. Also du beschäftigst dich sowohl mit Sebastian, der vielleicht sagt, verdammt, ich brauche Leute, oder in meinem Fall Agentur, ich habe ein Projekt, ich brauche jemanden, der das mit umsetzt.
Ist wunderbar meinen Tag zusammengefasst. Genau. Also ja, so ist es teilweise. Also im Grunde ist es aufgeteilt auf zwei Bereiche. Ich spreche mit Freelancern, die bei uns in den Pool kommen wollen. Persönlich oft und immer. Also jeder, der bei uns im Pool ist, den kennen wir. Also unsere Leute, die dann auch die Onboarding-Gespräche führen die auch mit den Menschen direkt. Und es reicht nicht, einfach nur einen CV reinzuschicken. Das ist der eine Teil des Tages. Halbe Stunde Interviews mit Freelancern. Und die andere Seite ist dann meistens mit Unternehmen zu quatschen, die Anforderungen haben und die zu übersetzen, damit sie machbar werden. Weil du hast ganz oft Leute, die 18 Bullet Points für einen Job ausschreiben wollen und du stellst aber fest, das sind aber drei Jobs, die da drin stecken oder es ist nicht machbar in einer gewissen Zeit. Und das ist die andere Geschichte, da beratend tätig zu sein und zu sagen, Leute, das ist alles entweder nicht in der Zeit machbar oder nicht in einer Person machbar, ihr braucht zwei oder drei Menschen. Und viele kommen einfach auch und sagen, was brauche ich denn eigentlich? Und dann hilft, dass wir alle aus der Digitalbranche kommen und sagen, wir wissen, was du brauchst. Zumindest mal zu 80-90%. Klar hast du Spezifika im Unternehmen, aber prinzipiell hilft das schon zu wissen, was im Digitalbusiness so abgeht.
Wie viele Freelancer habt ihr denn bei euch im Pool mittlerweile?
Aktuell 350. Was ganz spannend ist, wenn man sich überlegt, man hat mit jedem von denen eine halbe Stunde gequatscht, wie viel Lebenszeit da schon positiv draufgegangen ist. Ja. Ja, 350, wir wollen auch in dem Sinne langsam wachsen, weil wir eben jeden kennen wollen und auch wissen wollen, wie passen die Leute von der Persönlichkeit zum möglichen Auftraggeber und so weiter. Daher ist es hilfreich auch zu wissen, was treibt den um, was will er oder was will er sie, was will sie zum Beispiel auch nicht und hat er gewisse Schwerpunkte oder gibt es Branchen, die er oder sie nicht machen mag. Von daher ist ja, das für persönliche
Boutique
Gespräch.
Nachher irgendwann die Grenze, dass das dann überhaupt noch Boutique sein kann, wenn ich sage, ich habe irgendwie 2000 Freelancer, die ich vermittle.
Ja, wahrscheinlich genau ne? Also ja. Ich würde sagen, klar kann man sich feiern, irgendwann 1000 Freelancer zu haben, noch ist ja der Anspruch, ich telefoniere mit denen und bin quasi wie ein Freund, Bekannter von denen und nicht jemand, der, ich bin jetzt der Vermittler oder so.
Ja, und am Ende geht es ja auch um Qualität. Wenn du sagst, irgendwie für euch ist von der Positionierung her Boutique der entscheidende Punkt, dann geht es natürlich auch um Qualität des Freelancers, ne?
Also wir sind auch nicht so, dass wir sagen, wir quatschen und du bist sofort drin, sondern eigentlich ist das genau die Qualitätsschranke, die wir haben. Da kommen viel mehr Anfragen rein.
Ja.
Und da gibt es ja draußen auf LinkedIn diverse Freelancer, die jetzt entweder frisch angefangen haben oder vielleicht auch nicht die Berufserfahrung haben, bevor sie ins Freelancing gegangen sind. Also wir achten schon drauf, dass da ein Track Record da ist und dass der auch valide ist. Und auf der anderen Seite merkst du ja auch schnell, wenn du mit Leuten sprichst, kann der das wirklich oder war der jetzt ein kleines Rädchen in dem großen Ding, er verkauft es aber als, ich war da entscheidend tätig bei dem Aufsetzen von einem Retail-Media-Ding oder sowas.
Ja. Aber jetzt ganz konkret, wenn ich mir so die letzten Wochen, Monate anschaue, dann hat man ja schon gehört, in einem oder anderen Company strugglen, wir müssen uns von Leuten trennen. Der erste Schritt ist ja meistens, man sagt, man beschäftigt erstmal nicht mehr die Freelancer.
Ja, seine internen Mitarbeiter.
Ist das zu merken? Ja. Ist das ein Thema bei euch gerade, oder?
Es ist zu merken, aber was teilweise schön bis erschreckend ist, ist, dass viele Leute auf Freelancer auch so setzen, dass es gar keine Alternative gibt. Also wir haben wirklich ein, zwei Freelancer, wo genau das passiert ist, oder ein, zwei Unternehmen, wo genau das passiert ist, und unsere Freelancer sind noch drin, weil dann teilweise doch Sachen besetzt sind von Freelancern, die so kriegsentscheidend sind oder so unternehmensrelevant sind, dass man die gar nicht ausphasen kann. Klar, ein erster Schritt ist, ich mache ja Social Media selber oder worst case, ich lasse es den Werkstudenten oder die Azubine machen. Das ist der erste Schritt, der schon mal hier und da passiert. Aber ich würde sagen, man merkt es, aber man merkt es teilweise nicht so eklatant, wie es vielleicht auf den ersten Blick erscheint.
Okay. Bis bei euch Stadt-Land-Unterschiede? Also, dass du sagst, okay, ich habe ein, welches Unternehmen fällt mir denn jetzt gerade ein?
Mir fällt eins ein.
Du darfst es nicht sagen.
Ja, genau. Thomann zum Beispiel, ja, die sitzen ja auch, sag ich mal, nicht in der attraktivsten Ecke. Ist natürlich ein cooler Arbeitgeber, keine Frage. Aber es ist schon so, dass ihr Schwerpunkte habt auf Maschinensucher, fällt mir auch ein, liebe Grüße. Ja, dass die sich natürlich schwer tun, in ihrer Region überhaupt Leute zu finden. Also sieht man schon, dass irgendwie große Städte, Berlin, München, Hamburg, gar nicht so einen großen Need an Freelancern haben wie, sag ich mal, unattraktivere Standorte?
Nee, gar nicht. Also ich finde, man merkt, dass der Need generell da ist, dass Leute wirklich auf externe Kompetenzen setzen wollen für eine gewisse Zeit, schnell rein, schnell wieder raus und das Wissen mitzunehmen. Und ja, wir haben auch Kunden, die in diesem Thomann-Umfeld, also ein bisschen auf dem Land oder vielleicht weniger los ist, suchen. Das ist aber die gleiche Anforderung letzten Endes wie jetzt jemand, der in Hamburg oder München oder sowas sucht. Das Schöne ist aber, dass es auf der anderen Seite auch ja überall Talent gibt. Also es gibt auch viele Freelancer, wir hatten 2, 3, 4 Freelancer, die da oben in dieser ganzen Aurich-Ecke an der Nordsee schon fast sitzen. Super kompetent, richtig gute Leute. Und die sind jetzt auch wieder auch spannend für Thomann, weil im Grunde ist es aktuell ja total egal, ob ich jetzt oben an der Nordsee meine Pay-Social-Geschichten mache oder ob ich die jetzt im Bayerischen Wald mache oder in München oder in Hamburg.
Ja, ja, definitiv. Und wie erreichen euch die Freelancer? Also bei den Unternehmen und Agenturen ist es ein Vertriebsthema. Macht ihr da auch viel, um zu rekrutieren, in Anführungsstrichen, was Freelancer angeht? Oder ist das einfach Mund-zu-Mund-Propaganda?
Und das geht halt irgendwann so.
Ja. Und dann Scale, ich würde auch gerne, weil gute Erfahrungen mit...
Coole Kunden auf der Seite.
Ja, beides witzigerweise. Also Ads haben wir noch gar nicht gemacht oder nicht machen müssen, weil es wirklich so eine Thematik ist. Hört sich jetzt ein bisschen doof an, aber wir sind schon ein bisschen anders als diese Hays und Gulps und Avantgardes da draußen, weil wir wahrscheinlich diesen, nicht wahrscheinlich, wir haben diesen fachlichen Aspekt und das weiß ein Freelancer sehr schnell zu schätzen, dass wenn man da auf Augenhöhe quatscht und man wirklich auch weiß, was hinter einem Begriff steht oder was das Projekt wirklich hat und was dazwischen in Zeilen steht und dieses Anderssein, das zieht sich durch. Da merkst du schon, dass die Leute irgendwann auch sagen, ich gehe lieber zu euch oder mach's lieber mit euch, wenn es um ein Projekt geht, als mit jemandem, der mich als Karteinummer und Lebenslauf nur sieht. Plus die andere Seite, was nochmal spannend ist, dass die Freelancer auch uns schätzen, weil wir selbst Freelancer waren. Also wir argumentieren natürlich als Freelancer erstmal und gar nicht jetzt als der typische Vertriebler, der sagt, hey, da gibt's Projekt, machst du nicht, okay, dann tschüss. Oder machst du, dann lass uns mal ein bisschen tiefer quatschen. Also wir können auch so ein bisschen nachvollziehen oder sehr gut nachvollziehen über 8 Jahre, weil alle unsere Leute, die bei uns arbeiten, waren Freelancer im operativen Geschäft, können also nachvollziehen, was treibt dich als Freelancer um, wenn du Akquiseprobleme hast oder wie sieht so ein Projekt aus, was kann da eine Challenge sein? Meistens ist es Stakeholder oder Kommunikation oder Kultur. Und das kann in Anführungszeichen so ein Vertriebler nur so bedingt einschätzen, wenn er nie in dem Bereich und auch schon gar nicht in so einem Freelancer-Vertragsverhältnis gearbeitet hat.
Was läuft denn an Freelancern gerade gut? Also welche Bereiche sind die, wo du sagst...
Ein Aufruf vielleicht.
Wir können ja gehen in beide Richtungen. Dass du sagst, ruft mich bloß nicht mehr an, weil davon haben wir genug, das kriegen wir gar nicht weg. Oder jetzt mal in Klarte gesprochen, es geht ja immer noch um Menschen. Aber ist es denn so, dass du Bereiche hast, wo du echt sagst, so, die kriegen wir nicht besetzt, weil wir haben auch keine Leute, die wir finden, oder ist es schwieriger zumindest?
Es ist, glaube ich, schwieriger, gute Qualität zu finden, weil es mittlerweile wirklich so viele Menschen gibt, die sich Titel auf die Fahne schreiben und sie am Ende nicht rechtfertigen können, sagen wir hier als Gründer und Geschäftsführer, beziehungsweise, bist du jetzt VP Marketing?
Ja.
Geht schon, wenn man sich draufschreibt, ist man das ja schnell.
Ja.
Nee, Quatsch. Also auf der anderen Seite ist es auch so, wir haben wirklich viele Themen, die gerade im Product- und Agile-Bereich liegen, wo du wirklich Leute hast, die verschiedene Qualitäten mitbringen. Das eine ist zum Beispiel zu sagen, ich bin jetzt Agile-Coach, habe gestern eine Scrum-Zertifizierung gemacht, ich mache jetzt morgen Agile-Coaching. Fragwürdig. Auf der anderen Seite hast du aber auch Themen, dass im Product ganz viel gesucht wird und da ist die Qualität, also die guten sind meistens weg. Also ich bin eigentlich schon froh, wenn ich mit jemandem quatsche und der sagt, du, ich habe gerade keine Kappas, aber für die Zeit in 3, 4, 5 Monaten würde ich mal gerne mit euch quatschen. Ist mir lieber, wenn einer sagt, okay, ich habe jetzt 5 Tage frei und die letzten 3 Monate auch schon 5 Tage frei, habt ihr was für mich? Mhm. Das ist für mich eher ein Indikator, wenn jemand ausgebucht, ausgelastet ist, dann stimmt die Qualität meistens auch. Und du hast ja auch viele Leute, die sich in dem Bereich einfach weiterempfehlen oder... Ich habe in meiner Zeit in 8 Jahren Freelancing nicht einen Tag Akquise gemacht, weil es wirklich so eine Weiterempfehlung, das war mit dem gut und das hat gut funktioniert.
Nutzen denn die Freelancer euch so als Überhang Auffüller aktuell oder geht die Tendenz hin schon zu größerer prozentualer Auslastung, weil ich meine, aus meinem Freelancer-Netzwerk, Freunden, Bekanntenkreis höre ich genau das Gleiche, was du gerade gesagt hast, so dass eigentlich keiner von denen, der einen vernünftigen Job macht, Akquise machen musste in den letzten 5 Jahren, sondern er dann sogar geschafft hat, noch irgendwie 4, 5 Leute in seinem Team anzustellen und zu sagen, ich mache dann halt irgendwie eine Company draus. Ist das so, dass die das nur in Überschuss oder in Teilen benutzen, euch als Vermittler, oder schon einen größeren Anteil von euch vermittelte Jobs benutzen?
Das, glaube ich, hält sich, glaube ich, die Waage, weil es ist manchmal auch einfacher, ne? Also in manche Unternehmen kommst du ja auch gar nicht rein. Also jetzt haben wir eine Münchner Rück als Kunde.
Ja.
Wenn du da als Freelancer rein willst, das ist ein Einkaufsprozess aus der Hölle. Also wenn du da erstmal durch musst, dann will sich als Einzelmensch keiner drum kümmern. Mhm. Also klar haben wir dann dementsprechend Zugänge, die vielleicht ein Freelancer auch nicht hat oder auch nicht haben kann.
Ja.
Das andere ist, manchmal ist es auch eine einfache Sache, wenn man was vor die Nase gelegt bekommt, was wirklich passt. Also jetzt jetzt keine Marketing-Show machen, aber dass du halt irgendwie sagst, bei uns sind die Sachen halt so passend, wir machen jetzt nicht eine E-Mail an 350 Leute und zufällig ist da vielleicht einer bei CRM dabei, der das zufällig macht, sondern im Zweifel ist es halt auch so, wir gehen auf die Leute zu, nur dann, wenn wir wirklich wissen, dass sie passen, weil wir eben aus dem Gespräch und aus allem, was wir so wissen, das Matching besser machen können. Und dann sprechen wir ja auch mit jedem vor jedem Job. Also wir sagen ihnen erst, worum geht's denn und so weiter. Und das macht die Freelancer dann, es macht ihnen einfacher, sich zu entscheiden, was zu tun.
Wie professionalisiert seid ihr denn, was du gerade sagst? Ja, Matching, 350 Leute kriegt man noch gehandelt. Aber das Kernproblem ist ja, ja, vielleicht nicht. Aber das Problem ist ja auch zu wissen, wer hat über Kapazitäten, wer, selbst wenn ich jemanden im Kopf habe, weiß ich gar nicht, ob der noch von extern, also nicht über euch verbucht ist. Vielleicht auch so ein bisschen Ausblick, wo ihr euch noch hinentwickeln wollt. Wollt ihr noch internationalisieren?
Natürlich.
Und nein, aber das ist so ein bisschen so den Ausblick, weil ich meine, ich als Freelancer, ja, das eine ist ja das Thema Job, das andere ist ja aber auch, dass ja viele in Freelance starten und noch ganz viele andere Dinge als Thema haben, sei es irgendwie Steuern und so weiter und so weiter. Da ist bisher bei euch Schluss. Plant ihr sowas auch? Oder liege ich falsch? Sage ich, dass ihr das quasi auch als Dienstleistung anbietet? Oder wo wollt ihr hin? Oder sagst du, nee, für uns ist es Kern die Geschäftsbeziehung zu interessanten Kunden und auf der anderen Seite die gute Geschäftsbeziehung zu den Freelancern und da das Matching zu machen, und viel mehr ist eigentlich gar nicht unsere Idee.
Beides. Also auf der einen Seite kann man viele Sachen mit Partnern machen. Also natürlich ist die Herausforderung als Freelancer genau das, was du sagst. Wie stelle ich eine Rechnung? Wie mache ich meine Buchhaltung? Wie mache ich mein Time-Tracking? Klar haben wir dafür auch Tools und wir haben auch, glaube ich, einen recht guten Tool-Stack, weil wir uns früh über sowas Gedanken gemacht haben. Aber es gibt auf der anderen Seite auch Partner, mit denen wir zusammenarbeiten, die jetzt Buchhaltungstools zum Beispiel sind. Und das hilft dann auch den Freelancern, ein paar Sachen noch mitzugeben. Also es kommt auch in diesem gleichen Horn geblasen, sage ich mal. Wir helfen den Freelancern auch in dem, dass sie noch Sachen bekommen von uns, ohne dass wir sie selber tun, um ihnen das Leben einfacher zu machen. Also eine Kooperation mit Goodlands, das ist ein Buchhaltungstool. Dann haben wir auch Corporate Benefits für Freelancer, also dieses ganze tolle Tool, was sonst irgendwie die Konzerne haben. Dann haben wir aber auch Provisionsmöglichkeiten hier und da. Also wo dann der Freelancer auch mal einen Meter weiter mit uns gehen kann, als er woanders gehen kann. Und so klar helfen wir auch Freelancern mit einer Angebotserstellung. Also aber eher als persönliche Hilfe als jetzt als Dienstleistung, weil auch da es hilft. Ich hatte es vor zwei Wochen mit einer Freelancerin, die wir in einem Projekt haben, die jetzt, glaube ich, Hälfte von uns ausgelastet ist und noch ein paar andere Themen hatte. Und dann hatten wir gesprochen, ich weiß gar nicht mehr warum. Ja. Und dann fragte sie so, Mensch, ich muss ein Angebot schreiben für ein Training oder ein Coaching da und da zum Thema UX-Writing. Mhm. Hast du das schon mal gemacht? Ich so, nee, UX-Writing nicht, aber ich habe schon mal Trainings angeboten.
Ja.
Schicke ich ihr meine Vorlage von vor zwei Jahren. Da hat sich jetzt in der Struktur nicht zwingend was dran geändert. Wir haben sie durchgesprochen. Sie hat sie verwendet und schreibt mir letzte Woche, geil, das Projekt habe ich gewonnen. Vielen Dank, Basti, Rock'n'Roll. Das sind halt so Sachen, die wir eben aus der eigenen Praxis auch gerne teilen. Es ist jetzt kein Offering, das ist aber eher so dieses, ich sag es mal, persönliche Miteinander, was uns wahrscheinlich dann auch wieder
ausmacht. Das sind ja auch Benefits dann, die man ja auch mitbringen kann. Was muss ich denn als Freelancer mitbringen? Also wie muss ich als Freelancer sein, damit ich ein guter Freelancer bin? Unabhängig mal davon, dass ich meinen Job beherrschen sollte.
Fachlichkeit hilft auf der einen Seite, also wissen, was man tut, das ist schon eine gute Voraussetzung. Ich glaube, viel Kommunikation, also wirklich jemand, der offen und klar und eindeutig kommunizieren kann, ist schon ein großes Asset, weil du hast ja dann doch sehr viele Stakeholder, die vielleicht auch nicht aus der Branche, nicht aus der Ecke kommen. Also oftmals, nehmen wir mal das schöne Beispiel, du hast so einen PPC-Manager von Google, der auf Google oder Meta arbeitet und dann aber nur in drei Buchstaben Abkürzungen redet. Und dann bist du vielleicht bei einem Mittelständler irgendwo auf dem Land, die vielleicht Hidden Champion sind und das noch machen und auf einmal wollen sie jetzt nochmal Search machen. Dann hast du auf der anderen Seite bei Kunden jemand, der gestern einen Flyer, vorgestern den Messestand und übermorgen die Company-Präsentation für die Weihnachtsfeier macht. Und dann kommt ein Google-Mensch, der nur in drei Buchstaben Abkürzungen und CTR und wir müssen da die Conversion hochballern. Und dann müssen die aber trotzdem miteinander reden können. Das heißt also, ich kann der schlaueste Fachmensch sein, wenn ich das nicht übersetzen kann in nachvollziehbare Sprache oder in nachvollziehbare Themen auch für ein Management, weil im Zweifel bin ich ja als Digital-Freelancer immer in der gewissen Ecke drin, wo Fachmenschen unterwegs sind, aber irgendwann muss ich das ja nochmal weiter kommunizieren können oder transportieren können. Ja. Deswegen ist die Kommunikation sehr entscheidend.
Also Begabung zur Konnektierung in das und vielleicht auch ein bisschen das Unternehmen lesen und verstehen können.
Auf jeden Fall. Ja. Also das ist, glaube ich, das größte Asset von einem Freelancer, sich auf das einzustellen, was man vor sich hat.
Ja.
Also um auch wirklich zu wissen, wo kann ich jetzt mein Können am besten auch einsetzen. Weil ich bin der schlaueste Mensch, das kann sein, aber wenn ich das nicht transportieren kann und einbringen kann an den richtigen Stellen, dann
sagt ihr das den Leuten? Also wenn jetzt jemand kommt und ihr vermittelt den, der ist inhaltlich gut und du hast ein Gefühl, ja, das könnte ja passen, ist ja wie im Einstellungsprozess, wo du nach einer gewissen Laufzeit auf einmal bemerkst,
also
doch nicht.
Also daran scheitert's oder so, ja.
Ja, ja, genau. Ja. Und jetzt, das ist doch unter Umständen das oder wie geht ihr damit um? Vorsichtig wahrscheinlich.
Nee, gar nicht mal so vorsichtig. Also wir geben ja schon eine sehr entscheidende auch Empfehlung bei Freelancern. Also wir schlagen ja dann, wenn wir Leute vorschlagen bei einem Auftraggeber, meistens 2 bis 3 Menschen vor. Und die sind dann schon alle fähig und können das. Aber natürlich kennen wir dann die andere Seite auch nochmal, weil wir vorher diese Auftragsdiskussionen hatten. Dann weißt du schon, dass von den dreien aus unserer Sicht 1 oder 2 vielleicht der bessere Fit ist. Und das sagen wir dann schon dazu. Die Gefahr ist natürlich, wenn uns das hintenrum dann in die Knie schießt, dann fällt es auch auf uns zurück.
Klar.
Also ich sage immer ganz gerne, wir sind so der Klaus Hipp der Freelancer-Vermittlung. Also am Ende stehst du halt schon mit deinem Namen dazu.
Ja, ja, klar.
Also wenn du genauso vorgehst und sagst, ich würde jetzt Person XY empfehlen und der am Ende doch nicht performt, in Anführungszeichen, das fällt auf uns zurück. Ist jetzt noch nie negativ gewesen, aber die Gefahr ist logischerweise da.
Habt ihr noch keine internen NPS-Rating für Freelancer aufgebaut?
Doch.
Dass man quasi auch an die Hand geben, den Kunden an die Hand geben kann oder so, ja? Also ja, intern selber ist ja eine Sache, aber...
witzigerweise haben wir das wirklich im Prozess drin. Also wir haben mit jedem Auftraggeber einen Check-in alle 8 Wochen plus minus mit einem Freelancer. Also wenn die Freelancer haben, dass wir über die Performance, über den Menschen, über wie läuft's generell im Projekt quatschen.
Ja.
Und auf der anderen Seite mit dem Freelancer auch. Also wir sprechen, das heißt jetzt nicht, wir machen ein Projekt und die Freelancer gehen da rein und dann sagen wir, cool, dass du eine Rechnung stellst,
läuft. Meld dich, wenn du wieder frei bist.
Ja, genau. So. Mach gerne auch noch Upselling, wenn du drin bist und so. Also wir quatschen mit beiden Seiten so, ich würde mal sagen, alle 6 bis 8 Wochen nochmal über das, was da gerade läuft. Und nicht nur das Fachliche, sondern auch, wie ist das generelle Wohlbefinden, gibt es neue Herausforderungen und solche Sachen. Und dabei gibt es auch ein Formular und ein NPS-Score, klar.
Krass, ja. Aber das ist doch schon dann deutlich professionalisiert. Jetzt mal aus meiner Warte, also aus der Agentursicht. Zu dir kannst du ja gleich noch kommen, Sebastian. Du hast ja wahrscheinlich auch
einen Blick. Also bevor ich mit Agenturen arbeite, da arbeite ich lieber mit Freelancern.
Alles klar.
Ja. Immer kurz mal abgesteckt.
Okay. Also vielleicht sollten wir mal sprechen.
Das heißt aber jetzt nicht unbedingt, dass ich das bevorzuge, ja?
Okay. Nee, ist schon klar.
Aber ich sag mal, jetzt mal so erstmal Blick aus meiner Sicht. Also ich fand das Game als Agentur, viele Freelancer zu beschäftigen, immer ganz schön schwierig, weil du so eine Agenturkultur schwer aufgebaut bekommst über, ich sag jetzt mal, Leute, die nur kurz an Bord sind und sagen, heute der Arbeitgeber, morgen der Arbeitgeber. Deswegen habe ich immer so ein bisschen den Ansatz gehabt, ja, sie mögen alle richtig gut sein, aber eigentlich brauche ich ein Team, das dann auch länger dabei ist. Ist das eine Fehleinschätzung von meiner Seite, dass du sagst, irgendwie, die kriegen sich da nicht wirklich reingedacht oder implementiert ins Team, oder wie siehst du das?
Klare Fehleinschätzung.
Übrigens bei Sebastian mit dem Thema Freelancer-Agentur auch.
Ah ja, das ist ja gut.
Ja, also eure Einschätzung.
Nein, aber klare Fehleinschätzung, weil, was würdest du sagen?
Also weil, wenn die Leute gut sind, dann können die sich auch einfügen und ein Grooven auch mit dem Team. Also ich finde auch sogar, ein Freelancer ist umso besser, umso mehr im Team drin steckt und umso mehr er sich mit den Menschen oder sie sich mit den Menschen anfreundet und auch im Socializing drin steckt. Und es ist auch eine Erfahrung, die wir haben, dass die, die drin sind in Agenturen und die auch lange und die zufrieden und happy in Agenturen drin sind, meistens auch die sind, die ja aufs Feierabendbier genauso mitgehen wie jeder andere Kollege auch. Das andere mit, wie ist die Dauerhaftigkeit von einem Freelancer in einer Agentur, das ist so ein zweischneidiges Schwert. Ne? Das sagst du auf der einen Seite, ich bin nicht happy mit einem Freelancer, der nur kurz da ist. Der Freelancer ist aber auch nicht happy, sage ich mal, mit einer Agentur, die heute Projekt A hat und morgen Projekt B. Und man hat ja als Agentur, die Herausforderung hast du ganz sicher auch, eine Frage der Auslastung oder wann kommt jetzt was und wie schnell ist mein Kunde, dann brauche ich den Freelancer eigentlich übermorgen, der hat aber auch eine eigene Finanz- und Lebensplanung und sagt sich, ich muss ja auch mal gucken, wo ich bleibe. Deswegen ist eine Agentur für einen Freelancer auch nicht immer das ganz Gelbe vom Ei. Es gibt aber, wenn du den Menschen, ich sage es mal, über die emotionale Schiene hast im Team, dann hast du eine großartige Zusammenarbeit und meistens sogar kannst davon profitieren.
Genau, eine Bereicherung.
Ja, total, weil auch ein Freelancer noch andere Sachen macht. Also dann ist der heute auf Kunde A bei dir, ist aber vielleicht auf einem, ich sage es mal, Nicht-Agentur-Job woanders, lernt da, spricht da und es kann wieder deinem Job zur Verfügung gestellt werden, so als Asset und als Wissen und als Erfahrung.
Siehst du denn, also jetzt mal so aus meiner Sicht auch, du präsentierst ein Team, ein Agenturteam bei einem Kunden, gerade auch bei einem neuen Kunden, sag ich mal, hast eine Pitch-Situation und dann kommt ein Freelancer damit rein, der unter Umständen in 2 Monaten gar nicht mehr dabei ist und du stellst ihn als Team-Member ja irgendwie vor. Ist das nicht irgendwie, also ich find's immer ein bisschen komisch, ehrlich gesagt, weil es, also du verkaufst ja Kompetenz beim Kunden und sagst, hier guck mal, mein Team und in Wirklichkeit sitzen von 5 Leuten da, das sind 3 Freelancer, die ich halt zugeholt habe für dieses Projekt. Ist ja irgendwie uncool. Das will doch eigentlich mein Kunde, also mein Agenturkunde ja auch nicht. Findest du das problematisch oder wie würdest du damit umgehen oder sollte man als Agentur vielleicht auch ganz offen damit umgehen und sagen, hier sitzen 2 Freelancer, Experten, die habe ich extra für dich hier reingeholt, ist das was man auch hören will als Kunde dann unter Umständen?
Ehrlich gesagt ja, also ich hatte auch schon Agentur-Pitches, wo es auch eine Thematik war, die sehr breit war und dann hat die Agentur ganz aktiv gesagt, ja wir können Paid nicht selber, wir haben dafür 2, 3 Experten, das sind Externe. Die sind aber, weil sie extern sind, so Rockstars, dass die euch das Ding aber sowas von nach vorne bringen. Und wir arbeiten mit denen schon lange zusammen und die sind super und wir können dafür genauso, wie wir jetzt diesen Klaus Hipp gemacht haben, haben die das damals auch gemacht. Das ist schon eine Thematik, die dann auch funktioniert. Ich finde das offene Kommunizieren, dass es ein Freelancer ist, finde ich aktuell auch gar nicht schlimm. Also wenn der Mensch was kann, dann kann der, also auch Stichwort, wo wohnt der oder wo arbeitet der? Wir haben Leute, die in Portugal arbeiten, das ist total wurscht. Also wenn der Mensch gut ist, dann ist das egal. Die andere Geschichte, nehme ich einen Freelancer mit in den Pitch und als Team-Member in den Pitch rein, da wäre ich jetzt ein bisschen skeptisch, ob man das machen könnte, sollte, müsste. Weil auch dann, ich bin da, komm wieder aus dieser Freelancer-Brille, wenn ich als Freelancer auf einem Pitch-Deck drauf bin, also das ist ja für uns eine Kommunikation, die auch wieder schwierig ist. Jetzt gehen wir mal das Thema durch, du würdest sagen, ich brauche jemanden für Rolle XY, rufst mich an und sagst, hey, hast du da jemanden?
Ja.
Da wir ja keine Profile rausschicken, ohne mit Leuten konkret über den Job gesprochen zu haben, kann ich das Ding nicht rausschicken, würde ich auch nicht machen, weil was passiert irgendwann? Gestern OMR, da trifft jemand einen Freelancer von uns und sagt, hey, guck mal, ich habe dich doch letzte Woche auf dem Pitch Deck von XY gesehen. Mhm. Der Freelancer weiß davon nichts. Vertrauensverlust für uns hoch 1000.
Ja, definitiv.
Das machen wir schon mal nicht. Und dann ist das andere, dann müsste ich mit dem Freelancer besprechen, guck mal, da ist ein spannendes Projekt mit der und der Agentur, die sind super, ihr müsst euch vorher kennenlernen. Dann sprecht ihr miteinander und dann ist es ein tolles Projekt. Der Freelancer ist total angezündet, hat total Bock drauf. Und wie es halt in der Agenturgeschichte ist, gewinnst man einen Pitch und verlierst man einen Pitch und manche Sachen kommen nicht. Und was auch so die eigene Erfahrung aus dem Freelancertum ist, wenn du mal in so einer Situation bist und du hast Feuer gefangen für was, dann planst du das unterbewusst auch in deine eigene Arbeitszeit ein, in deine Finanzplanung und so weiter. Und dann müsste man als Freelancer sagen, nein, halt dich zurück, bevor das Ganze hier in trockenen Tüchern ist, solltest du nicht damit planen, tust du aber irgendwie dann doch. Und dann wird's auch schade für den Freelancer, wenn der dann auf einem Pitch dabei war oder vielleicht auch auf einem Deck stand, ihr drüber gequatscht habt, wie toll dieses Projekt ist. Und wenn es dann am Ende nichts wird, dann ist es, wie es halt so ist im Agenturgeschäft, aber das trifft einen emotional dann schon auch wieder.
Und warum, Sebastian, nimmst du jetzt eher einen Freelancer als eine Agentur, du alte Ratte? Kann ja wohl nicht wahr sein. Messer im Rücken hier gerade.
Ja, mir geht es darum, das in Spitzen zu nutzen. also Expertenspitzen zu nutzen und die sind tatsächlich selten in Agenturen.
Ah ja, okay, alles klar.
Also es gibt so ein paar Agenturen, die sich jetzt auf so bestimmte Dinge spezialisiert haben. Es ist am Ende aber auch immer wieder die Frage, ob du dann, wenn du nicht als, sag ich mal, AAA-Kunde bei so einer Agentur ankommst, überhaupt die Top-Leute auf der Seite bekommst, für die du eigentlich bezahlst.
Ja.
Und dann am Ende dann, no offense, ein Junior auf deinem Projekt arbeitet.
Ja, aber jetzt mal andersrum. Wir haben mal ein ganz konkretes Projekt. Also es geht irgendwie darum, für Meta Creatives bauen. Mhm. Ich finde, das Thema Creatives bauen ist ja nicht nur verankert im, ich setze jetzt ein Bild um oder ein Video, mhm, sondern eigentlich steckt ja schon wieder auch da ein Team hinter, ein kreatives Team. Mhm. Deswegen ist es immer so ein bisschen, also so mein Gefühl, ich kann halt jemanden zuholen als Freelancer, der dann vielleicht eine hohe Expertise hat im Schnitt, visualisieren, whatever, aber von ihm dann auch noch zu erwarten, dass er die kreative Idee mitbringt oder das Storytelling oder, und andersrum, das ist jetzt, deswegen würde ich momentan manchmal stark auch Richtung Agentur propagieren, muss ich an dieser Stelle mal machen, weil, nein, aber weil ich immer sehe, hey, da arbeitet ein Team zusammen und das befruchtet sich gegenseitig und einen Freelancer da in Anführungsstrichen mit reinzuholen, ja, aber dann muss ich auch ein Produkt- oder Projektvolumen haben, wo sich das dann am Ende des Tages auch rechnet, aber wie gesagt, jetzt jemanden reinzuholen, der sagt irgendwie, ich entwickle, jetzt mal ganz platt gesagt, Creatives, das ist es ja auch nicht. Also ich muss ja heute sowohl das Standbild, Bewegtbild, ich muss die Formate, ich muss, wie gesagt, kreative Idee, Fotos, am besten selber machen, ein Handy, Kamera, bim. Dann das, so und
da
dann
brauchst du dann eigentlich ein Team aus 4, 5 Leuten. Macht ihr ja sowas auch? Stellt ihr Teams?
Wir stellen auch Teams
für also ich habe genau diesen das Projekt irgendwie ich mache noch keinen Meta, aber sehe das als totalen tollen Kanal. Kranke total am Content oder auch an der Kreation von Creatives. Habt ihr da Teams, die ihr dann vielleicht sogar auch komplett vermittelt, die dann auch schon zusammengearbeitet haben und auch so einen gemeinsamen Track Record haben und nicht nur, der hat so ein bisschen da was gemacht und da ein bisschen, sondern tatsächlich zu sagen, okay, ich habe da ein Team, was da reingeht.
Haben wir witzigerweise viel im Social-Bereich, also gerade wenn es um Content Creation geht oder auf verschiedenen Kanälen und wie du schon sagst, das eine ist ein Reel, das andere ist ein Foto, das andere ist vielleicht auch die Caption zu schreiben. Da haben wir auch, was ihr eben auch schon gesagt habt, Freelancer, die ein eigenes Freelancer-Netzwerk dann auch haben, die dann sagen, ich mache jetzt hier den ersten Punkt des Kontakts und hinten dran habe ich jemanden, der das kann. Das andere, was ihr gerade auch sagt, ist ja genau dieses Problem, wie viel Rollenbeschreibungen packe ich in eine Jobbeschreibung? Ja, ja. Und dann hast du meistens bei den Freelancern auch genau das Problem, was ihr auch gerade gesagt habt. Es kann nicht jemanden geben, der ein Asset erstellt, das einbuchen kann, optimiert, das Tracking macht und sonst irgendwas. Dann sagen wir auch ganz aktiv, Leute, das wird auch dann nicht gut, wenn ihr einen Freelancer nehmt, weil dann ist derjenige oder diejenige halt in einem Bereich richtig gut und die anderen macht da halt so mit. Das ist wie wenn ich für unsere Company auf Canva irgendwelche Social Media Assets baue. Ist ein Asset, aber ist halt auch nicht geil. Merkst du auch, weil ich bin halt kein Grafiker und es gibt Leute, die haben dafür ein Auge und die können das dann auch. Also meistens ist dann auch sogar unsere proaktive Empfehlung, geht zu einer Agentur, einer kleineren, witzigerweise auch oft zu einer kleineren, weil das, was du eben sagtest, wenn ich mit einem überschaubaren, also für mich großen Budget, aber für eine größere Agentur überschaubareren Budget unterwegs bin, kriege ich halt am Ende nicht das, was ich gerne haben wollen würde und bin dann vielleicht auch die dritte Nummer da hinten dran und habe vielleicht, nehmen wir mal 100.000 Euro SEA-Budget, dann macht das ein Junior mal kurz einmal im Monat auf und guckt, ob da irgendwie der Score noch okay ist oder ob die CPCs nicht komplett aus dem Ruder gelaufen sind. Aber mehr Optimierung kriegst du da auch nicht, obwohl du dir denkst, genau, ich bin ein großes, in meiner Ecke ein großer Fisch. Und für mich ist es auch ein großes Budget als Auftraggeber. Und deswegen ist Agentur meistens klein für mich die bessere Wahl, sowas weiterempfehlen zu können, als dann zu sagen, okay, guck mal, dass du das Zeug bei einer großen Agentur einkaufst. Kannst du machen, wenn du genügend Relevanz hast. Aber auch selbst da, Thema Agentur, hast du ja meistens Agenturen, die opportunistisch sind und sagen, ja klar, können wir auch. Und dann hast du eben manchmal auch das Thema, dass die nicht sagen, was dahinter wirklich steckt, wenn sie es nicht können. Und dann hoffen sie mal, dass man da so durchslidet und dass nichts passiert.
Klar, das glaube ich, den Fehler macht jede Agentur irgendwann mal. Also da würde ich mich auch definitiv nicht von rausnehmen, dass man mal gesagt hat, man versucht in Anführungsstrichen dann auch einen Kunden zu gewinnen, aber wie gesagt, heute ehrlich gesagt auch immer weniger. Fummel jetzt hier nicht am Laptop rum, was soll das denn?
Naja, klappt das mit der Aufnahme nicht mehr.
Aber jetzt bei Home24 bist du ja relativ frisch noch am Start.
Ja.
Arbeitet ihr auch mit Freelancern?
Also Marketing nicht, nein.
Okay.
Tech? Tech, glaube ich, ja.
Ja.
Ja, Tech, glaube ich, ja. Also mein größtes Problem ist eigentlich, ich habe halt relativ wenig Insights, auf welchen Projekten wer nachher als Freelancer vorher gearbeitet hat. Und vielleicht auch sogar, wo er danach hingeht. So, es ist halt ein Interessenkonflikt, wenn ich sage, der hat halt irgendwie 6 Monate oder was auch immer als Freelancer bei Wayfair vorher gearbeitet und fängt jetzt bei uns an.
Findest du gut aber, oder?
Und übermorgen geht er halt woanders hin.
Findest du schlecht.
Aus deiner Perspektive sagst du vielleicht, ja, ist ja, genau, es ist halt ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite sage ich, hey, das ist ein Asset, was der Freelancer mitbringt, weil der kennt das Business Model, der kennt die Herausforderungen, der kennt vielleicht die Kanäle, man hat irgendwie auch irgendwie aus dem Bauchgefühl heraus, weiß er, was wie funktioniert und wie Dinge nicht funktionieren. Und ich spare mir ganz viel. Auf der anderen Seite habe ich halt schon das Thema, dass er halt übermorgen bei dem nächsten Wettbewerber sein kann. So, und dann halt mein Asset aus meiner Kompanie
jetzt kommt mitnehmen. Bastian, ja. Jetzt kommt Bastian hoch.
Ja, also nee, gerade. Nee, nee, nee. Meine Freelancer verteidigen. Oder die Freelancer-Branche verteidigen. Weil ja. Das Schöne ist ja, als Freelancer lebst du ja viel von Reputation.
Ja, ja, klar.
Also, und wenn jetzt rauskäme, mal rein hypothetisch, da war jemand bei Wayfair, dann war er bei euch, dann geht er zu Möbel oder wohin auch immer.
Komm mal, ja.
Wenn dann rauskäme, dass A oder B von den Assets oder von den Informationen oder relevanten Informationen des anderen profitieren, dann ist der Freelancer irgendwann in der Branche tot. Mhm. Weil das Entscheidendste für einen Freelancer auch bei uns logischerweise ist die Reputation. Was hast du vorher gemacht? Wie reden Leute über dich? Was ist deine Wahrnehmung im Markt? Mhm. Deswegen, ich verstehe den Gedanken. Also ich verstehe auch die Angst und ich verstehe aber auch auf der anderen Seite die Vorteile, wenn jemand aus der Branche kommt, weil du kannst einfach anders mit sowas umgehen.
Klar.
Die Gefahr, dass da draußen, ich sage es mal, deine kritischen Business-Informationen von einem Freelancer weitergegeben werden, die ist relativ gering, weil wenn das wirklich rauskommt, dann kann der auch, muss der wieder zu einer Agentur festangestellt gehen.
Achtet ihr da drauf bei euch? Du sagst jetzt bestimmt ja.
Zum
Thema offene, geschlossene Fragen, ja.
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 Achten wir drauf.
Was meinst du, auf was achten?
Naja, genau. Also tatsächlich zu sagen, so, ich habe jetzt hier ein Job-Offer und ich weiß, der war bei Wayfair, den biete ich jetzt nicht bei Home24 an.
Den biete ich gerade bei Home24 an. Also, weil du ja meistens auch sagst als Auftraggeber, wäre schön, wenn er meine Branche kennt oder sie. Mhm. Dann bieten wir auf jeden Fall an, wenn du mir sagst, ich möchte keinen aus der Ecke, weil ich möchte davon nicht profitieren, dass Menschen wissen, wie Möbel-Marketing funktioniert.
Ja.
Dann auch gerne. Aber klar haben wir schon, dadurch, dass wir die Datenbank dementsprechend angereichert haben, eine gewisse Möglichkeit nach Branchen zu filtern und das hilft dann natürlich schon, wenn da jemand. Also da bist du jetzt, hart gesagt, auch ein Einzelfall. Also es sagen wirklich echt viele Leute, ich freue mich, wenn der in meiner Branche schon mal unterwegs war, dann weiß der, wie es funktioniert. Es ist Möbel noch entspannt, aber wenn mal jemand, der Pharma macht oder OTC-Geschichten, das ist ein Riesen-Asset, wenn da jemand schon mal im OTC-Business Online-Marketing gemacht hat.
Ja, obwohl das auch, auch da wieder, also wie so,
ich habe da halt Schmerzen mit
tatsächlich. Ja, zwei Seiten irgendwie, dass man eben sagt so, ja, eigentlich möchte ich gar nicht, dass der irgendwie
dass der weiß, welchen coolen Scheiß wir eigentlich machen. Ja, also die letzten 10%, so. Den Unterschied am Markt. Ja,
du guckst jetzt auch, ich glaube, du guckst auch sehr stark aus der Marketingbrille.
Ja,
ihr vermittelt ja nicht nur Marketing, sondern wenn wir mal ins Development gehen, dann ist jemand mit am Start und so weiter und so fort und ehrlich gesagt, ja,
also wir machen kein Development.
Okay. Okay.
Also witzigerweise genau aus dem Grund, warum ich eben angefangen habe, also weil wir es nicht verstehen. Also wenn ich mit einem Developer rede, in einem Freelancer-Kennenlerngespräch oder in einem Onboarding-Gespräch, jetzt kann der mir alles erzählen.
Ja, okay.
Und dann muss ich sagen, ja, wahrscheinlich. Mhm. Und dann ist irgendwann das Thema dieses, wir machen nur das, was wir verstehen, nicht mehr ein Asset, was wir außen
glaubwürdig vertreten können.
Deswegen alles Digitale außer Entwickler, so mal hart gesagt.
Okay.
Aber es ist schon ein Thema, wenn ich jetzt in den Scrum-Bereich oder in den Product-Bereich oder in UX gehe, da ist auch nochmal ein anderer Schnack im Sinne von, wie viel Branchenerfahrung habe ich. Weil ein guter UXer, der ist halt ein guter UXer und der hat Ja. 3, 4, 5 Websites schon mal in dem Bereich gebaut, beziehungsweise hat seine Prinzipien, nach denen er arbeitet, wenn er gut ist. Oder macht gute Workshops, um dahin zu kommen, um eine Customer Journey zu bauen. Die ist ja auch jeden Tag neu. Mhm. Nicht jeden Tag, also bei jedem Kunden letzten Endes ein bisschen anders. Klar, in der Branche schon auch wieder ähnlich, aber anders.
Ich bin da zu paranoid.
Vielleicht, aber also vielleicht nochmal so als abschließende Frage. Wir schnacken jetzt schon seit 40 Minuten.
Ernsthaft?
Die Zeit rinnt dann immer, genau. So. Aber mal so eine Frage, du wirst sie, ist ja auch wieder eine offene Frage.
Mega Fragensteller jetzt.
Gibt es zu viele Freelancer oder kann es zu viele Freelancer geben?
Ja. Also vor allen Dingen qualitativ merkst du schon, dass du hart aussehen musst.
Das ist zu merken, weil ich wie gesagt, also wenn wir die OMR im kleinen Loop wieder zurückgeflogen nehmen und uns anschauen, was bei der OMR so
OMR, gefühlt auch so, wenn du in deinem eigenen Netzwerk guckst und denkst so, naja, no offense, ja,
doch,
damals
offense.
jetzt noch nicht viel gekonnt, ja, und heute vielleicht auch nicht, und dann steht da, ich bin jetzt irgendwie Freelancer für AdWords PPC, dann sage ich, why? So, aber es scheint ja trotzdem Kunden zu geben, die das buchen, wohlgemerkt, sonst würden die ja nicht irgendwie ausgelastet sein, aber
Also ich muss aber sagen, wir haben in der letzten Zeit, und das ist zu bemerken, ich sage immer so ein bisschen, das ist wie so eine Vorwelle von einem Tsunami unter Umständen, in den letzten 2 Monaten extrem viele Anfragen bekommen Richtung, ja, ich möchte euch im Copywriting unterstützen, ich möchte hier, ich möchte da. Gut, vielleicht ist das auch gerade ein Problem, weil natürlich auch, lieben Gruß an die Hamburger Jungs, auch wir nutzen Neuroflash und können zumindest in bestimmten Sachen, wo es auch Sinn macht, uns inspirieren lassen, Vorlagen, whatever, also KI ja ein Thema.
Ohne KI aus.
Ja, aber
das war gestern schon und vorgestern.
Ja, genau, wir reden nicht über KI. Ist egal, aber deswegen bin ich damit auch eingestiegen, weil ich dachte, naja, vielleicht ist das schon so ein bisschen erste Welle zu merken, dass mehr frei wird, aber ihr würdet beide sagen, ne, das sind die sowieso keine Jobs haben.
Hätte nicht Sebastian gerade die Aussage getroffen, hätte ich sie genau danach genauso getroffen, weil genau das ist das Problem, dass du irgendwann denkst, ach, das ist ja voll das coole Geschäftsmodell und voll das coole Arbeitsmodell, Freelancer zu sein, und ich habe ja mal ketzerisch. Ich habe halt mal irgendwann Kampagnenmanager irgendwo gemacht und ab morgen bin ich Digital Coach für, was weiß ich, PPC oder für, ich mache die geilsten Creatives. Und das merkst du irgendwann schon, dass sich das wahrscheinlich auch aussieben wird. Und das merken wir auch, dass du dann, wir hatten es ja eben, welche Menschen sind die Verzweifelten in Anführungszeichen. Ich habe 5 Tage Zeit, gib mir was immer da passt und ich mache mich schon passend. Hart gesagt sind das genau die dann irgendwann mal sich dachten, ach ja, 4 Tage arbeiten und mehr verdienen als Angestellter ist ja geil. Die Realität ist dann doch so, dass sich Qualität immer durchsetzt. Und das merkst du dann auch in den Feedbacks und das merkst du dann auch in den Kennenlerngesprächen, weil das ist ja auch wieder das Schöne, wenn du irgendwann mal Sachen gemacht hast und gehst dann mal so 1, 2 Ebenen tiefer in so einem Onboarding-Gespräch. Also Onboarding heißt jetzt nicht, cool, lass mal quatschen, komm mal rein, sondern da geht es dann schon strukturiert und es geht auch mal in die Tiefe, wenn man über ein Projekt redet, und dann merkst du auch recht schnell, wie tief die eigene Erfahrung der Freelancer auch ist. Und das siebt sich irgendwann aus. Also es gibt, glaube ich, auf dem ersten Blick, würde ich auch sagen, die Masse ist einfach riesig geworden mittlerweile. Auf der anderen Seite, die sich durchsetzen wird, werden im Zweifel auch wieder die sein, die eine gewisse Erfahrung mitbringen. Also uns fragen auch ganz viele Leute manchmal in so auf der OMR oder auf irgendwelchen Events, ja, ich würde das jetzt auch gerne machen, meinst du, ich kann das? So, weiß ich nicht. Was hast du denn gemacht?
Und dann, vielleicht.
Ja, aber es ist ja dann auch oft so, was habe ich denn schon vorher gesehen? Also auch als Freelancer ist ja auch nicht nur dieses Thema, ich kann was fachlich, sondern ich muss ja vielleicht auch mal mit einem Stakeholder sprechen können oder muss auch mal eine Herausforderung in einem Stakeholder-Management managen können. Und da ist ein paar Tage Berufserfahrung schon ein großes Asset, was ich mitbringen muss als Freelancer. Also jetzt zu hoffen, es gibt ja auch Menschen, die haben einen Master hinter sich irgendwie und denken sich, ach cool, ich mache jetzt Freelancing, Copywriting von Bali aus. Nebenbei mache ich noch eine Yogalehrerausbildung und denke mir, Rock'n'Roll, das Leben ist doch total schön.
Ja.
Aber auch die scheitern irgendwann. Also ich finde irgendwie, du kannst nicht Freelancer sein, ohne was gekonnt zu haben.
Und ohne auch nicht mehr was zu leisten.
Ja,
also ist ja auch so, dass man dann
genau,
denkt,
genau.
Ich bin der Ü40-Podcast redet über Leistung in der digitalen Branche.
Boomer-Podcast, genau. White Old Man.
Ja.
Aber ich habe ein bisschen dran gearbeitet. Ich habe versucht, ein bisschen Farbe aufzunehmen. Ja, aber ey, also darf ich davon ausgehen, dass du in 10 Jahren das in weiterer ausgeprägter Form immer noch machst, weil du sagst, der Markt ist da. Das wird auch weiter Bestand haben oder vielleicht sogar wachsen.
Ich glaube schon, dass es wächst. Und es macht auch dementsprechend Spaß. Es macht auch Spaß, gegen diese ganzen vertriebsorientierten Buhnen mal anders zu sein. Also gerade anders sein macht Spaß. Ob es das jetzt in 10 Jahren noch genauso gibt, wahrscheinlich. Und es ist die andere Konsequenz, die auch passieren wird, dass du Unternehmen hast, die, wenn sie einen großen Freelancer-Bedarf haben, sich irgendwann das Thema selbst in-house aufbauen. Was auch keine ganz dumme Idee ist, ohne das eigene Geschäftsmodell jetzt komplett zerschießen zu wollen. Aber wenn du 20 Freelancer, 50 Freelancer im Jahr brauchst, bau den
dann
Umsatz
läuft
selber
was schief.
Ja. Ja. Oder das, ja.
Das so, kommen wir zum Ende, würde ich sagen, oder? Wohin musst du jetzt zurück?
Nach München.
Nach München.
Ich freue mich auf 7 Stunden Zug ohne Internet.
Der Klassiker, genau.
Ja, genau. Der Hinweg war schon genauso schlimm, also von daher.
Obwohl mit Berlin hast du sagst immer,
ja,
Berlin
aber die Strecke, ist ganz gut, oder? Die Strecke ist okay, ja, ja, aber genau. Ja, WLAN kann immer besser sein. War ja auch auf der OMR nix, muss man ja
oh,
auch sagen.
Ja.
Ah, jetzt kann man also nicht mal einen rauslassen.
Nicht nur WLAN, sondern...
Ey, die brauchen mal einen UXler,
von euch, ja?
Ja, ja. So, genau. Ich frage die mal, ob die mal jemanden haben wollen. Ja.
Ob der das, jemand, der das kann.
Den kann geholfen werden.
Ja, das habe ich auch erlebt, dass alle...
Aber um es auf den Punkt zu bringen, eigentlich jede Messe kriegt das nicht geregelt. Also es ist wirklich crazy.
Also haben wir ja auch mit unserer Konferenz gehabt. Also es ist ja teilweise auch spannend, wenn du Hallen hast, die dann sagen, ja, wir haben kein Internet hier, aber wir können euch gerne von der Telekom für 4.000 Euro für 2 Tage
Wahnsinn,
eine Leitung
Wahnsinn.
Legen lassen.
Ja, ja, genau.
Denkst du ja, also ja, geiler Idee, aber wir sind also auch 2020, 2021 gewesen, da kann man schon mal Internet in eine Halle legen, aber gut.
Nee, da sind die alle noch so, das ist ein bisschen, naja. Dann wünsche ich dir einen guten Heimweg. Vielen, vielen Dank, dass du hier gewesen bist. Wir treffen uns bestimmt mal wieder auf ein Bier und dann kannst du in einer der weiteren Folgen erzählen, ob das alles so passiert ist, wie wir es heute besprochen haben oder anders. Meistens ist es anders, aber
immer
vielleicht
anders.
Ist er besser.
Ja.
Ne? Also von daher, ich danke dir.
Es war mir ein Fest.
Danke.